ein ganz fröhliches und freundliches Hi und Hallo an alle Philadelphia Eagles-Fans da draußen. Das hier ist der Brotherly Talk. Alles, was ihr über den amtierenden Super Bowl-Champion wissen müsst, gibt's hier bei uns. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört bei all den Terminen, die ihr habt in dieser Woche. Wenn ihr den Kalender schon offen habt übrigens, vielleicht gleich mal den nächsten wichtigen Termin eintragen, neben der wöchentlichen Erinnerung an unseren Podcast, eh klar. Am 12. März beginnt die Free Agency in der NFL. Noch eine gute Woche. Wir zeichnen am Montag auf heute. Dann beginnt das nächste spannende Kapitel in der Liga ab 4 Uhr nachmittags, New Yorker Zeit, also Eastern Time. Können Free Agents dann offiziell bei neuen NFL-Teams unterschreiben. Wird auch die Eagles betreffen, natürlich. Eine Personalie hat die Eagles in den vergangenen Tagen schon beschäftigt, wird zumindest für ausreichend Gesprächsstoff gesorgt haben. Deebo Samuel verlässt die San Francisco 49ers und geht in die NFC East. Zu den Washington Commanders nämlich. Die geben im Gegenzug einen 5-Runden-Pick ab. Der Trade, der ist noch nicht final durch, logisch. Auch da muss bis zum Beginn des offiziellen Ligajahres am 12. März gewartet werden. Wir müssen aber nicht warten, um drüber zu sprechen. Machen wir gleich auch zu ein paar anderen Themen. Vorher möchte ich aber eine wichtige Frage loswerden. Vielleicht hat ihm der Deebo-Trade ja die Laune verdorben. Ich frage mal nach. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Dem Tim geht's als Philadelphia Eagles-Fan trotz des Deebo-Trades immer noch hervorragend. Ich glaube, genauso wie du schwebe ich immer noch auf Wolke 7 in meinem Eagles-Leben. So, ne? Ja. Das trägt durch die komplette Offseason, würde ich sagen. Da kann kommen, was wolle. Und von daher kann ich nicht klagen. Das Einzige, was so langsam eintritt, ist die Sonntagsabends-Langeweile. Ich meine, müssen wir jetzt anfangen, Tatort zu schauen, nachdem leider kein Football mehr kommt? Das ist die Frage, die sich mir aktuell stellt. Und ich habe noch keine Antwort gefunden. Also wenn ihr da draußen Tipps habt, was man sonntagsabends Schönes machen kann und Schönes gucken kann, dann immer her damit, weil ich habe die Lösung noch nicht gefunden. Außer, und da werden wir sicherlich auch drüber sprechen können, dass die NFL ja auch mit dem Combine viel Content liefert. Und da habe ich mich der Pat McAfee-Show, wie so oft, ich habe es erwähnt, großer Fan, gewidmet. Und das hat mich dann doch durch den einen oder anderen Abend getragen.
Zock doch Madden. Hast du keine Playstation?
Bin ich zu schlecht für. Jetzt muss ich mich outen. Also ich habe früher mal ganz klassisch FIFA gespielt und auch NHL tatsächlich. NBA 2K nicht so sehr. Mhm. Und Madden habe ich mich mal rangewagt, aber ich muss sagen, da bin ich zu alt für, weißt du, um mich da nochmal neu reinzufuchsen. Aber ja.
Und euch ist es aufgefallen, Tim ist auch zu alt dafür, über sich selbst in der ersten Person zu sprechen. Er spricht schon in der dritten Person über sich. Also Lothar Matthäus-esque, könnte ich fast sagen an dieser Stelle. Also hör bitte auf damit, ja? Tu mir den Gefallen. So, ich habe direkt noch was, dass die Laune von allen Eagles-Fans gleich zu Beginn noch besser werden lässt. Das Thema kommt von einem Hörer unseres Podcasts. Es gibt einen, wie schön, Malte nämlich. Danke Malte, voll lieb und voll passend für den Brotherly Talk, haben wir so gedacht. Malte hat uns nämlich hierauf hingewiesen, die Philadelphia Eagles haben nämlich nicht nur eine richtig gute Saison gespielt und den Super Bowl gewonnen. Durch diese 18 Siege in der vergangenen Saison, Tim, haben sie es zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise geschafft, einen Winning Record zu haben. Und der sieht jetzt seit 1933, da ging es los, so aus: 667 Siege bei 665 Niederlagen, 27 Unentschieden. Die Eagles sind seit diesem Jahr ein Winning Team. Da muss man doch eigentlich direkt die nächste Zigarre anzünden, Tim.
Das ist komplett verrückt. Also auch nochmal vielen Dank, Malte. Das ist wirklich komplett verrückt, dass sie eigentlich seitdem sie gegründet wurden, nie eine Winning-Franchise waren. Also das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ich meine, die Eagles haben direkt damals das erste Spiel verloren und haben es dementsprechend halt danach nie hinbekommen, den Spieß wieder umzudrehen. Und jetzt tatsächlich, wäre der Super Bowl verloren gegangen, wären sie immer noch keine Winning-Franchise. Von daher tatsächlich mit dem Sieg im letzten Spiel der Saison, und ich glaube, schöner kannst du gar keine Winning-Franchise werden als mit einem Super Bowl-Triumph, sind die Eagles jetzt in diesem illustren Kreis der Teams, die über der sogenannten 500er-Marke sind. Die Amerikaner messen es ja immer mit 0,500, oder das kennt ihr, wenn ihr euch mal die Standings anschaut. Also von daher vielen Dank, Malte, hat uns nochmal eine Freude beschert. Und jetzt können wir alle da draußen tatsächlich sagen, die Eagles, ja, das ist ganz klar eine Winning-Franchise. Schon immer gewesen.
und die zweite Zigarre anzünden. Danke auch von mir, Malte, für den Hinweis und das wirklich schöne Thema. Fanden wir total cool. Wenn ihr auch etwas habt, worüber wir hier sprechen sollten im Podcast, schickt uns gerne eine DM und dann schauen wir, wo es reinpasst, machen wir natürlich. So, Tim, wir reden gleich in Ruhe über Debo und was dieser Trade für die Eagles möglicherweise bedeuten könnte. Außerdem gibt's ja noch was zum Thema Coaching-Staff zu berichten heute. Die Eagles haben nach dem Abgang von Doug Nussmeier einen neuen QB-Coach gefunden. Wer das ist, verraten wir euch gleich und wir gucken auch noch kurz zurück auf den NFL-Combine und auf ein paar andere Dinge. Ich mag heute aber wieder mit einem lustigen, mit einem ja leichten Thema starten und zwar eins, das den Scouting-Combine betrifft. Ich musste nämlich zweimal hingucken bei den Defensive Backs, genauer gesagt bei Virginia Safety Jonas Sanker. Zweimal deshalb, weil nicht nur ich, sondern auch alle anderen da draußen dachten, hä, was macht denn Jalen Hurts da unten auf dem Feld? Jetzt dreht er komplett durch nach dem Super Bowl-Sieg. Der nächste Doppelgänger ist gefunden. Nach Dylan Raiola übrigens, Tim, vielleicht erinnerst du dich auch. Der ist QB in Nebraska und sieht einfach aus wie Patrick Mahomes. Haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch mal drüber gesprochen. Jetzt also auch ein Jalen Hurts-Lookalike mit Jonas Sanker entdeckt beim NFL Combine, Tim. Die beiden zusammen im Lockerroom bei den Eagles, das wäre irgendwie schon cool, oder?
Ja, ich sag mal, ein Safety kann man immer gebrauchen, also von daher her damit. Aber ich glaube, die Medienlandschaft in Philadelphia, der würde man das nicht antun wollen, um dann irgendwann mal den Falschen anzusprechen und die ein oder andere Peinlichkeit dann zu erleben. Also von daher, also ich meine, er ist ja auch eine 4-4-8 gelaufen im 40-Yard-Dash. Der Mann scheint offensichtlich, zumindest athletisch, einiges drauf zu haben und damit wahrscheinlich wirklich die nächste Gemeinsamkeit mit Jalen Hurts.
Damit zeigt er auf jeden Fall unter anderem, dass er eben nicht nur so aussieht wie ein NFL-Profi, sondern auch das sportliche Potenzial hat, einer zu sein. Mal sehen, wo er am Ende landet. Damit ihr eine Idee bekommt und auch ein eigenes Bild euch machen könnt, guckt euch das offizielle NFL-Combine-Foto von Jonas Sanker, a.k.a. Lookalike Jalen Hurts, mal an. Viele sagen ja auch, na gut, ist halt nur die Frise und der Bart, ja. Stimmt schon irgendwie, aber trotzdem eine gute Geschichte. Apropos 40 übrigens, die schnellste Zeit beim 40-Yard-Dash in diesem Jahr ist Wide Receiver Matthew Golden gelaufen mit einer, Tim, 4:29, glaube ich. Damit hat er den Rekord von Xavier Worthy aus dem letzten Jahr zwar nicht geknackt, der ist eine 4:21 gelaufen, aber der ist mit seiner guten Performance im Combine wohl ein paar Plätze nach oben gerutscht im Draft. Golden ist einer der Gewinner dieses NFL-Combines. Wide Receiver aber eher erstmal keine Positionsgruppe, die für die Eagles im Draft besonders relevant sein dürfte, ist uns allen klar. Dafür sind aber vielleicht ein paar Edge-Rusher spannend, davon ausgehend, dass die Eagles Josh Sweat an ja wahrscheinlich ein anderes Team und Brandon Graham dann in die Rente abgeben. Ein Edge-Rusher, der mir aufgefallen ist beim Combine, ist Landon Jackson. Der kommt aus Arkansas. Tim, der war ein Top-50-Prospect, ist jetzt aber wohl ein Kandidat für die erste Runde. Hat super ausgesehen in den einzelnen Drills, in den Übungen. Bester Vertical-Jump auf seiner Position. Zweitbester beim Standweitsprung, also beim Broad-Jump. Super athletisch, 1,98, 120 Kilo. Schaut euch den gerne mal an, wenn der noch zu haben ist, könnte der was sein für die Eagles. Wir werden für euch natürlich noch eine große Vorstellungsrunde der Top-Kandidaten auf den jeweiligen Positionsgruppen bei den Needs der Eagles machen im Brotherly Talk. Landon Jackson wollte ich euch nur gerne einmal mitgeben. Gibt's von dir was zum Combine mit besonderer Eagles-Relevanz, mit ganz viel Unterhaltung? Müssen wir über alle Georgia Bulldogs-Spieler sprechen? Ist ja immer eine gute Adresse, ne? Wen ja, haben die gerade? Jalen Carter, Nolan Smith, Keely Ringo, auch Georgia Bulldogs, glaube ich, ne?
Ja, also damit wirst du auf jeden Fall nichts verkehrt machen, wenn man sich diese Kandidaten ein bisschen genauer anschaut, dieser Schule. Ja, grundsätzlich einfach der Combine immer wieder faszinierend. Flo, du hast schon gesagt, sicherlich jetzt noch an der Stelle ein bisschen zu früh drüber zu philosophieren, wer jetzt konkret für die Eagles in Frage kommt. Ich meine, das ist ja eins der Lose, die Eagles sozusagen gezogen haben, nachdem sie den Super Bowl gewonnen haben. Eins war ja, dass sie leider in Anführungszeichen zu spät auf dem Coaches-Markt tätig werden konnten. Das andere ist natürlich aber eben halt auch, dass sie jetzt eben erst an 32 Picken, also in jeder Runde, natürlich außer mit den Picks, die sie durch Trades und durch Compensatory Picks erlangt haben, natürlich jedes Mal als Letzte dran sind und das macht natürlich auch die Projection, wen die Eagles dann da draften werden, unglaublich schwierig, viel schwieriger als in den vergangenen Jahren, weil natürlich, die, sag ich mal, die Top-Kandidaten in jeder Runde eigentlich, wenn es normal läuft, schon weg sind. Das macht es natürlich viel, viel schwieriger für uns und für alle Experten da draußen und für euch, so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen. Nichtsdestotrotz werden wir das natürlich zu gegebener Zeit tun. Ich glaube, was auch im Combine rausgekommen ist, was man ja vorher oder was sich vorher schon angedeutet hat, dass einfach gerade die D-Line-Klasse extrem tief ist. Und ich glaube, das ist etwas, was für die Eagles natürlich sehr, sehr schön ist. Wir reden ja immer davon, dass es vier relevante Free oder sehr relevante Free Agents gibt, die aktuell die Eagles Stand jetzt nicht mehr unter Vertrag haben. Das sind Josh Sweat, das sind Milton Williams, Zach Bourne, alles drei Defense-Spieler und Mekhi Becton. Von daher, wenn man denn davon ausgeht, dass eben nicht alle vier, mal gucken, ich glaube Bourne wird verlängert, aber dann werden wahrscheinlich die anderen drei nicht gehalten werden können, dass die Eagles natürlich dementsprechend im Draft, das haben sie immer ja sehr gern gemacht, in die Trenches, das heißt in die O-Line, in die D-Line, investieren werden, ihre Picks. Und das hat sicherlich der Combine auch nochmal gezeigt, dass es da draußen unglaubliche Freak-Athleten gibt, die sei es in der Interior oder aber auch auf der Edge dann eine wirkliche große Verstärkung sein könnten. Und was vielleicht auch dazu führen wird, dass Howie Roseman sagt, naja, dann verlängere ich jetzt vielleicht nicht mit Sweat oder mit Williams, um da mir ein günstiges neues Talent zu holen. Das war sicherlich etwas, was nochmal gezeigt wurde. Wirklich viel, viel Star-Potenzial da auf der defensiven Seite des Balles, aber auch natürlich auf der Offensive Line. Auch das könnte durchaus sein, wenn gleich ich denke, dass die Eagles in der ersten Runde auf die D-Line gehen werden. Eben halt auch auf der O-Line, ne? Weil ich meine, wenn Mekhi Becton eben nicht verlängert wird, dann wird man sicherlich auch überlegen, wen man sich da noch mit reinholt. Und das könnte sicherlich auch etwas sein, was man in einer früheren Runde im Draft adressieren wird. Ansonsten eine ganz nette Geschichte, also was heißt nett, beeindruckend, muss ich sagen. Die Eagles werden ja, das wisst ihr da draußen, natürlich auch mit dem einen oder anderen Tight End in Verbindung gebracht, weil sicherlich man da auch wird sehen müssen, wie geht's mit Dallas Goedert weiter, wie geht es auch mit Kekaterra weiter, will man nicht da schon jetzt auch den nächsten mit ranholen, wenn dann Goddard vielleicht dann auch mal wieder verletzt ist oder vielleicht dann auch nach der nächsten Saison dann nicht mehr unter Vertrag steht. Das ist sicherlich etwas und da gab es eine interessante Geschichte von Gunnar Helm, interessanter Name, wie ich finde, klingt so ein bisschen nach so einem Wikinger, der Gunnar Helm. Der hat eine hervorragende Performance gebracht und umso beeindruckender seine Performance, wenn man sich danach die Fotos angeschaut hat, die er auf Social Media gepostet hat, nämlich hat er sich beim 40-Yard-Dash tatsächlich den Knöchel verstaucht, aber jetzt nicht mal nur so ein bisschen, sondern googelt das mal bitte. Ian Rappaport hat es gecovert, das Ding ist grün und blau und ungefähr so groß wie ein Elefantenfuß und er hat trotzdem noch den kompletten Combine durchgezogen, also von daher ist der werte Gunnar jemand, der offensichtlich sehr hart im Nehmen ist und da kann ich nur den Hut vorziehen. Das fand ich beeindruckend und ansonsten hat der Combine natürlich wie immer viel, viel Gossip geliefert. Ich glaube, eins war das Thema, was ihr da draußen könnt ihr euch auch mal anschauen, mitbekommen habt, da gehen wir jetzt nicht ins Detail drauf ein, weil es natürlich ein Eagles-Podcast ist. Der Clinch, würde ich ihn mal nennen, zwischen Ian Rappaport und dem werten Herr Jordan Schulz. Die haben sich in einem Starbucks besonders gut verstanden. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr Langeweile habt. Eine ganz lustige Geschichte, die auch natürlich die Woche jetzt in Indianapolis gefüllt hat. Ja, und du hast auch gesprochen von gestiegenen Aktien. Eine Aktie, die massiv gefallen ist. Und auch das könnt ihr euch mal anschauen. Bisschen traurig, tut mir leid für den Jungen. Aber war von Will Howard, dem Quarterback von Ohio State. Der hat leider überhaupt nicht performt. Ich weiß nicht, Flo, ob du es gesehen hast. Ich sag mal, wir beide hätten wahrscheinlich bei den Quarterback-Übungen nicht schlechter aussehen können.
Ja, immerhin. Wären wir doch hingegangen. Ne?
Hätten wir es mal gemacht, ja.
Hätten wir es mal gemacht, ja. Nachklapper noch zur O-Line. Auch da sahen die Georgia Bulldogs wirklich gut aus. Wirklich eine beeindruckende Klasse. Also viel los beim Combine. Nochmal, wir werden da sicherlich tiefer reingehen bei Gelegenheit, euch alle relevanten Spieler vorstellen, obgleich es wirklich schwierig ist, da sehr tief in die Glaskugel zu gucken. Reingucken werden wir aber auf jeden Fall. Und Gunnar Helm bringt auf jeden Fall die Dog-Mentality mit, die wir bei den Philadelphia Eagles brauchen. Also Hut ab, hätten wir aber wahrscheinlich alle genauso gemacht. Ne? Bis der Fuß ab ist, hättest du da durchgezogen, wird's ja gut aussehen am Ende. Okay.
Geht ja auch so, ein paar Euros, ne?
So ist es. Dann mal ein paar Dinge zum Deebo-Trade, Tim. 2019 ist er von den San Francisco 49ers in Runde 2 damals gepickt worden. 2 Super Bowls, Pro Bowl, First Team All-Pro. 29 ist er erst. Seit ein paar Wochen wissen wir, dass er die 49ers verlassen möchte. Kam erstmal nicht so gut an beim GM John Lynch bei den 49ers. Sportlich muss man sagen, kommt Deebo aus einer eher schwachen Saison. 670 Receiving Yards. 3 Touchdowns, dazu 136 Yards Rushing, ist ja immer ein wichtiges Thema bei Deebo Samuel. Angeblich hat er ein paar Kilos zu viel mit sich rumgetragen letzte Saison. 9 an der Zahl. Trotzdem eine gute Ergänzung zu Nummer 1 Receiver Terry McLaurin ist er ganz bestimmt bei den Commanders. Auch Jaden Daniels wird sich freuen, denn er hat endlich einen Nummer 2 Receiver, Tim. Letztes Jahr war seine Nummer 2 nämlich wer?
Wenn mich nicht alles täuscht, jetzt erwischst du mich natürlich sehr spontan, glaube ich, dass es Sekius war, ist das richtig?
Zach Ertz.
Ah, ja klar, ja, makes sense. Ja.
Zach Ertz hat abgeliefert, ne? Vor allem spät in der Saison. Und da
übrigens auch Free Agent, ne?
Ja, genau. Und da siehst du, wenn Tyden schon herhalten muss, dass auf Nummer 2 nicht so viel los ist. Tim, was bedeutet dieser Trade jetzt für die Eagles? Debo für einen 5th-Runden-Pick? Da sagst du sicher erstmal, gib her, ne? Trotzdem, seine letzte richtig und im Grunde einzig gute Saison ist schon eine Zeit her, 4 Jahre nämlich. CJ Gardner-Johnson, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, macht sich jedenfalls keine großen Sorgen. Bei Social Media hat er sich gemeldet und zu Debo gesagt, Junge, du bist kein Receiver, du kannst keine Passrouten laufen, du bist höchstens ein Running Back, hör auf zu spielen. Wie eng wird's denn in der NFC East nächste Saison? Ernst nehmen muss man das Ding ja schon.
Ja, also ganz grundsätzlich, das haben wir ja auch in der letzten Folge erwähnt. Wenn ihr sie nicht gehört habt, hört sie euch gerne mal an. Sie ist immer noch brandaktuell. Haben natürlich die Commanders auch enorm viel Capspace und das macht sie auf jeden Fall gefährlich. Klar ist, sie haben auch extrem viele auslaufende Verträge. Zach Ertz habe ich eben gerade genannt. Das wird ganz, ganz spannend. Also die Commanders sind auf jeden Fall sehr gefährlich. Das kann man so sagen. Wie gesagt, viele Spieler sind vertragslos. Es wird ganz interessant, was da passiert. Gerade auch beispielsweise in der O-Line. Von daher schwer einzuschätzen, die Commanders und das, was sie jetzt machen könnten. Kommen wir mal auf das Thema zurück mit Debo Samuels. Du hast es angesprochen, ein 5th-Runden-Pick. Und da wurden ja, und das Internet ist ja unbarmherzig, natürlich erstmal die Cowboys ziemlich durch den Schmutz gezogen, nachdem die quasi einen 4th-Runden-Pick gegeben haben für Jonathan Mingo. Ein Receiver, der natürlich jünger ist, aber natürlich auch noch nicht so abgeliefert hat. Jetzt muss man natürlich irgendwie eine Sache mit einbeziehen. Und dementsprechend, denke ich, sollte man den Trade aus 2 Blickwinkeln beleuchten. Fangen wir mal an mit der sportlichen Perspektive. Und da hast du schon gesagt, Debo Samuel hat gezeigt, jetzt nicht unbedingt in der letzten Saison, aber auch in den Saisons davor, dass durchaus er jemand ist, der, sag ich mal, ein Difference-Maker sein kann. Jetzt wissen wir aber auch, er hat ein paar Gewichtsprobleme offensichtlich, sagt man ihm nach. Er hat letztes Jahr nicht so performt, aber ein 5th-Runden-Pick, das ist erstmal sehr, sehr wenig und kann man machen. So, von daher, glaube ich, haben die Commanders da erstmal nicht viel falsch gemacht, aus der rein sportlichen Perspektive. Jetzt muss man natürlich die zweite Seite der Medaille auch berücksichtigen, das ist die Vertragslage und das ist nämlich dementsprechend etwas, wo man kann sich viel über die Cowboys lustig machen, aber jetzt nicht mit dem Beispiel, weil natürlich die Vertragssituation eine komplett andere ist. Das heißt, die Washington Commanders übernehmen natürlich bei einem Trade Debo Samuels Contract und der Contract läuft noch ein Jahr und schlägt mit 17,55 Millionen Dollar zu Buche. Das muss man natürlich erstmal so akzeptieren, das ist nicht wenig. So, jetzt ist das auch nur noch ein Jahr Vertrag. Es gibt jetzt 2 Optionen. Entweder sie lassen es quasi jetzt einfach so weiterlaufen, sprich nur noch ein Jahr Vertrag, dann schlagen diese 17,5 Millionen komplett zu Buche und belasten natürlich den Capspace. Das werden die Commanders aber nicht tun, voraussichtlich. Es gibt hier eine Möglichkeit, einen Bonus zu zahlen, das sind 15,4 Millionen Dollar. Und sollten sie den ziehen zum 21. März, dann würde sich dieser Bonus von 15 Millionen Euro verteilen über die Folgejahre und würde dementsprechend dafür sorgen, dass sie nur 5 Millionen Dollar Cap-Hit haben in der nächsten Saison und der Rest dann eben halt später zu zahlen wäre. Das heißt, alleine deswegen schon kann man sich relativ sicher sein, dass sie das tun werden. Ich gehe aber auch davon aus, dass wenn sie sich Debo Samuel jetzt eben holen für einen 5th-Runden-Pick, bei einem Jahr Vertragslaufzeit werden sie bestimmt seinen Vertrag restrukturieren und das werden sie tun mit einer Vertragsverlängerung. Also das wäre jetzt mein Wild Guess an dieser Stelle, vielleicht gar nicht so wild, dass dieser Vertrag dann erstmal eigentlich wiederum nichtig ist, beziehungsweise nichtig ist mit Blick auf den Cap Space und die Auswirkungen, wenn eben die Commanders ihm einen neuen Vertrag geben. Und wenn sie das nicht hätten tun wollen, dann glaube ich, wäre der Trade auch nicht zustande gekommen. Von daher ist davon auszugehen, das wird passieren. Also es ist schon natürlich ein großer Name, Aber wie erwähnt, gibt es da ein paar Fragezeichen. Und es hat natürlich auch einen Grund, warum sich die 49ers von ihm getrennt haben. Wir sind gespannt. Er ist nicht günstig. Es ist auf jeden Fall ein sehr guter Wide Receiver 2. Ich glaube, die Eagles sind da mit A.J. Brown und Devontae Smith noch besser aufgestellt. Aber ja, mit ihnen ist zu rechnen. Und aus meiner Sicht wird es, und soweit lehne ich mich jetzt auch mal aus dem Fenster, dazu führen, dass am Ende das Duell Eagles gegen die Commanders darüber entscheiden wird, wer in der NFC den Number One Seed hat und nur den Number Five Seed, weil ich glaube, das sind die zwei besten Teams, wahrscheinlich wieder in der NFC, die dort spielen werden. Und allerletzter Punkt nochmal, und das ist natürlich etwas, und wir gehen ja immer, wir bringen ja, oder ich bin ja dafür bekannt, in diesem Podcast immer so einen positiven Twist reinzubringen, das will ich jetzt auch mal tun. Ich habe mal eine schöne Zahl zu euch, die euch vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen lässt. Wenn man sich mal die Cap-Hits anschaut von Spielern der Commanders, die ich euch gleich nennen werde, und Spieler der Eagles, dann werdet ihr schon sehen, Howie Roseman ist Harry Potter oder Harry Roseman, wie wir ihn das letzte Mal genannt haben, ist einfach ein Zauberer, nämlich Deebo Samuel, Terry McLaurin und Marshawn Lattimore haben nächstes Jahr ein Cap-Hit von $61 Millionen. Dann gibt es auf der Eagles-Seite einen Cap-Hit von $66 Millionen, ist nur leicht mehr, für nicht drei Spieler, sondern fünf Spieler. Und diese fünf Spieler sind nicht irgendwelche Randos, sondern es sind Jalen Hurts, A.J. Brown, Devontae Smith, Saquon Barkley und Dallas Goedert. Also von daher, diese drei Spieler haben fast denselben Cap-Hit wie Deebo Samuel, Terry McLaurin, Marshawn Lattimore. Also von daher können die Eagles-Fans auch weiterhin ruhig schlafen, trotz dieses Trades.
Na, ja, freue ich mich schon aufs Zu-Bett-Gehen heute Abend. Danke für die gute Info. Und wenn du schon in der Gerüchteküche bist, mit Namen und ein paar Zahlen, Tim, dann besuche ich dich da doch mal und alle anderen, die jetzt zuhören, auch. Du hast nämlich noch ein paar Namen, die ich echt spannend finde. Schieß mal los.
Ja, das, was da draußen gerade gemunkelt wird, ist, dass tatsächlich die Oakland Raiders, hätte ich fast gesagt, die Las Vegas Raiders bereit sind, ihren ehemaligen Second-Round-Pick, nämlich Tight End Michael Myers, zu traden. Und das finde ich persönlich sehr interessant. Wir wissen es alle, ich habe es eben auch schon erwähnt, die Eagles werden, denke ich, in dieser Offseason noch etwas auf Tight End machen, sei es durch eben den Draft oder aber auch einen Trade. Und dieser Michael Myers hat bewiesen, dass er in der NFL Bälle fangen kann und vor allen Dingen auch blocken kann. Und dieser Michael Meyer wird tatsächlich im Juli erst 24 Jahre alt. Also wir reden hier über einen 2 Jahre erfahrenen Tight End, der, wie gesagt, gezeigt hat, dass er das kann. Und je nachdem, was natürlich die Raiders dafür haben wollen, kann das extrem interessant sein, weil natürlich hast du im Draft immer das Risiko, der Gap, und wir wissen es alle, zwischen College und NFL ist riesengroß. Das heißt, man kann auch mal sehr daneben liegen. Nur weil jemand auf dem College performt hat, heißt das nicht, dass sich das entsprechend dann auch 1-1 übertragen ist auf die NFL. Und da hast du nämlich jemanden oder hättest jemanden mit Michael Meyer, der halt, wie gesagt, dieses NFL-Potenzial nachgewiesen hat und dementsprechend durchaus interessant. Durchaus interessant auch deswegen, weil, und da gehen wir auch nochmal ganz besonders drauf ein in unserer Folge, die sich dann im April mit dem Draft auseinandersetzen wird, die Eagles, davon kann man ausgehen, einiges an Compensatory Picks kriegen werden zukünftig. Das passiert ja dann, wenn quasi Spieler Free Agents werden und dann wechseln und quasi wechseln ohne Kompensation durch einen Trade. Und wenn sie eine gewisse Performance bringen im nächsten Jahr, da geht es ja um die Starts beispielsweise, die sie dann für das neue Team haben, dann kompensiert werden und nachträglich die Franchise dann eben halt Picks dafür kriegt. Und davon ist auszugehen bei den eben bereits genannten, ne, mit Bourne, mit Williams, mit Sweat, mit Becton und da gibt es noch ein paar weitere. Gainwell ist ein Name. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass die Eagles dann nochmal einiges an Compensatory Picks kriegen werden, was natürlich eine schöne Verhandlungsspielmasse ist, um eben auch Trades zu machen. Also das finde ich ist ein ganz, ganz interessanter Mann. Könnte man sich vorstellen, ja, und dann gibt es natürlich ein großes Thema, was die komplette Offseason dominiert. Und das ist natürlich das Thema Myles Garrett. Flo, was ist deine Meinung dazu? Sehen wir nächstes Jahr Myles Garrett in Midnight Green?
Der Fit, und da sind wir uns alle einig, ist total gegeben. Wenn ich mich jetzt festlegen würde, Tim, würde ich sagen, ist kein Howie Roseman-Move. Ich glaube, Myles Garrett kommt nicht.
Ja, ich teile deine Meinung. Ich denke, am Ende des Tages wird es eine Frage des Preises sein. Also nicht nur, dass du ihm dann auch einen neuen Vertrag wirst geben dürfen müssen, sondern die Frage ist ja auch, wie viel Draft-Kompensation dazu zahlen ist. Also ich sag mal, wenn das irgendwie jetzt 2 First-Round-Picks wären, das wäre schon für mich, finde ich, die absolute Schmerzgrenze. Und ich weiß es nicht. Umso, der Mann ist gefragt, du hast es gesagt, er ist ein absolutes Generational Talent auf seiner Position. Wenn es, und so sieht es aus, mehrere Teams an ihm dran sind, wird das natürlich den Preis hochtreiben, weshalb ich auch nicht glaube, dass die Eagles das dann für einen erhöhten Preis tun werden. Das tun vielleicht verzweifelte Teams, die sagen, hey, das ist das letzte Puzzlestück, was mir fehlt. Ich sehe das nicht bei den Eagles. Gerade aktuell, du hast es erwähnt, heute nehmen wir Montagabend auf, wird gerüchtet, dass die Bills all-in gehen wollen für Myles Garrett. Also ich denke auch, dadurch, dass so viele Teams an ihm dran interessiert sind, wird er zu teuer sein. Und ich sag mal, die Picks, die Eagles haben, die kannst du dann auch anders investieren. Ich bin gespannt. Ich bin deiner Meinung, jeder würde ihn, glaube ich, gerne mit Nate Green sehen. Aber am Ende wird es wirklich die Frage sein, wie hoch ist der Preis, den du da zahlen wirst dürfen.
Komm, wir gehen gleich wieder in unser Podcast-Zimmer. Wir sind aber immer noch in der Gerüchteküche. Da habe ich hier in so einer alten Schublade noch Darius Slay gefunden. Wollen Sie zu dem noch was sagen?
Ja, absolut. Ich meine, das ist ein hochspannendes Thema. Und ich habe es ja auch in den letzten Folgen gesagt. Sportlich, finde ich, ist der Mann über jeden Zweifel erhaben. Natürlich wird er älter, er ist 34 Jahre alt. Er hat natürlich auch die eine oder andere Verletzung. Das geht mit dem Alter leider einher. Hat ja auch ein Spiel mit einer Knieverletzung verpasst. Wurde dann ja auch nochmal geschont im letzten Regular-Season-Spiel. Und aus meiner Sicht ist das jemand, den du auf jeden Fall wirst halten wollen. Natürlich, das ist aber nur die rein sportliche Perspektive, die ich auch das letzte Mal ja schon erwähnt hatte. Man darf natürlich aber leider, und so haben wir es ja auch eben gerade diskutiert beim Deebo Samuel Trade, darf man natürlich auch die finanzielle nicht außen vor lassen. Es ist nämlich so, dass sollten die Eagles ihn cutten nach dem 1. Juni, dann würden sie in 25 4,3 Millionen Dollar einsparen und in 2026 17,7 Millionen Dollar einsparen. Also das sind natürlich enorm hohe Werte, die dir auch eine gewisse Flexibilität geben, vielleicht in der Free Agency. Du bist ja eine heiße Aktie als Eagles. Also alle Free Agents wollen natürlich zu dir kommen, um hoffentlich ihren ersten Ring zu gewinnen. Das heißt, du hast eine sehr, sehr hohe Attraktivität für Free Agents und sie werden natürlich vielleicht auch dementsprechend eine Art Paycut hinnehmen, um die Chance zu haben, mit dir den Super Bowl zu gewinnen. Und da kann natürlich diese 4,3 Millionen und dann auch natürlich die 17,7 Millionen, das ist eine enorm hohe Summe, dir natürlich vielleicht das ein oder andere Fenster öffnen. Also rein sportlich würde ich nach wie vor ihn sehr, sehr gerne bei den Eagles sehen. Aber, und das muss man, wie gesagt, und das haben die Eagles ja auch schon an der einen oder anderen Stelle gezeigt, Reddick war so ein Thema, werden auch, und das muss Howie Roseman tun, dementsprechend ist er auch so erfolgreich, er kann das Emotionale von dem Business-Thema trennen und muss dann halt auch manchmal die harten Entscheidungen treffen. Also da können wir sehr gespannt sein, was mit Darius Slay passieren wird.
Schublade zu, raus aus der Gerüchteküche, denn das hier ist kein Gerücht mehr. Wir haben einen Neuzugang im Coaching-Staff der Eagles zu vermelden. Wir waren gar nicht sicher, ob dieser Posten überhaupt neu besetzt wird. Jetzt wissen wir aber, Scott Loeffler, bis zuletzt Head Coach der Bowling Green State University, wird neuer Quarterbacks-Coach der Philadelphia Eagles. Damit ersetzt Loeffler den bisherigen QB-Coach Doug Nussmeier, der ist ja jetzt OC in New Orleans unter dem neuen Head Coach Kellen Moore. Scott Loeffler wird unter Kevin Petullo arbeiten. Der ist ja der neue OC bei den Eagles. So, und ihr jetzt so, hä, wer ist Scott Loeffler? Die Antwort liefern wir euch gerne hier im Brotherly Talk. Ich habe ein paar Infos zusammengesucht für euch. Also, Loeffler war die letzten 6 Saisons bei Bowling Green. 3-mal hintereinander hat er sein Team in ein Bowl-Game geführt. Das ist auch nicht so ganz selbstverständlich übrigens. Nach einem großen und erfolgreichen Rebuild. Der coacht schon ein bisschen länger, Tim, seit 1996 nämlich. Da habe ich übrigens Abi gemacht. War früher übrigens selbst QB in Michigan. Da hat er auch seinen ersten Coaching-Job übernommen als Student Assistant, so hieß das. In der NFL hat er auch schon gecoacht, zwar nur ganz kurz, aber er hat dort gecoacht. 2008 nämlich war er QBs Coach bei den Detroit Lions. 50 Jahre ist er alt und hat unter anderem schon Tom Brady in Michigan und Tim Tebow in Florida gezeigt, wie es geht und bei deren Entwicklung geholfen. Super viel Coaching-Erfahrung und super viel Erfahrung in der Entwicklung von Quarterbacks. Gute Verpflichtung, Tim?
Eine super spannende Verpflichtung. Also da jetzt einen ganz erfahrenen Coach reinzuholen, eben nicht wieder ein junges Talent, also vielleicht auch da ein bisschen Konstanz reinzukriegen, finde ich auf jeden Fall klasse. Ist definitiv, glaube ich, ein Move, auf den wir uns über den wir uns alle freuen können. Du hast es erwähnt, er hat 30 Jahre einfach Coaching Experience. Das ist natürlich komplett absurd. Also der hat schon alles gesehen. Du hast eben gerade auch seine berühmtesten Schüler erwähnt. Dementsprechend verschiedene Typen an Quarterbacks kennengelernt, verschiedene Offensive Schemes gespielt. ein ganz, ganz, ganz erfahrener Mann. Also ich finde das wirklich sehr gut. Wird sicherlich eben mit seiner Erfahrung, mit dem, was er schon erlebt hat, da nochmal auch, und das haben wir ja gesagt, das, was ja oft auch kritisiert wurde, du sollst dir externe Erfahrung reinholen. Das ist ja quasi durch die Promotion auf Offensive Coordinator-Seite nicht passiert. Jetzt hast du sie dir reingeholt. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sehr happy mit sein kann.
Es gibt auch ein paar Nerds, die schon gesagt haben, seine Offensive Schemes gepaart mit seiner Erfahrung passen super rein in die Arbeit, die Kevin Petullo mitbringt als OC dann bei den Eagles. Also es scheint tatsächlich eine sehr gute Entscheidung zu sein. Super emotionaler Typ übrigens, scheint er auch noch zu sein. Ist mal rausgeflogen, weil er in einem Spiel 2 unsportsmanlike conducts bekommen hat.
Also ja, passt der doch gut an die Sideline.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Also der und Nick Sirianni dann an der Sideline, das dürfte einigermaßen unterhaltsam werden.
Big Dom hat sich gefreut über neue Aufgaben.
Ja, gibt's noch so einen zweiten davon? Obwohl, der zählt für 2, Big Dom, ne?
Ja, absolut. Er zählt, glaube ich, sogar für mehrere. Also, ja. Also, nee, wir freuen uns darüber. Ich glaube, da können wir sehr, sehr happy sein und braucht uns nicht Angst und Bange zu werden.
Wird auf jeden Fall unterhaltsam, und unterhaltsam auch die Eagles-Umfrageergebnisse der NFLPA, der Spielergewerkschaft. Da wird ja jedes Jahr nach der Qualität des Arbeitgebers gefragt. Herauskommen die sogenannten Report Cards. 1695 Spieler wurden insgesamt befragt, auch zu den Philadelphia Eagles. Wir wollen die Ergebnisse ganz kurz besprechen. Ich darf aber vorwegnehmen, Tim, korrigier mich, wer einen super Lockerroom und tolle Reisebedingungen erwartet, sollte nicht zu den Eagles gehen.
Das ist so, sondern wahrscheinlich sollten eher die Spieler zu den Eagles gehen, die einen Super Bowl gewinnen wollen.
Sehr
gut. Ich glaube, das muss man auch vorwegnehmen. Man sieht dementsprechend auch, dass man auf Basis dieser Umfragen eben nicht ableiten kann, wie zufrieden die Spieler sind, beziehungsweise ob sich das niederschlägt auf die sportliche Leistung. Weil, wir wissen es, die Eagles haben den Super Bowl gewonnen, aber sie haben absolut unterdurchschnittlich abgeschnitten in eben dieser Umfrage. Also beispielsweise das Treatment of Families, da haben wir, kann ich mich gut dran erinnern, auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Das ist natürlich dann, das sind so Dinge, wo ich sage, naja, muss jetzt irgendwie sein, dass meine Kinder irgendwie hier eine Nanny gestellt kriegen oder nicht. Also Treatment of Families haben die Eagles ein C- bekommen, sind 27. in der Liga. Dann beim ganzen Thema Ernährungsberatung sind sie 28er mit einem B-. Lockerroom, du hast es erwähnt, sind sie 25er mit D+. Ist auch die schlechteste Note. Ne, wobei, stimmt gar nicht, schlechteste Note, du hast es auch gesagt, ist Team Travel mit einem F. Damit sind sie 30er. Also sollten sich vielleicht mal Gedanken machen, ob sie ein bisschen Geld in ihren Teamflieger setzen. Wobei, da vielleicht auch mal ein kleiner Twist, habe ich eben gerade spontan drüber nachgedacht. Teamflieger, der wird schon passen. Aber erinnert euch dran, die Eagles haben ja seit November, haben die ja nicht mehr fliegen müssen, abgesehen zum Super Bowl. Ne? Das waren ja diese ganzen Spiele, wo sie mit dem Bus gereist sind. Und vielleicht hat das dann dazu beigetragen, dass der eine oder andere keinen Bock mehr hatte, irgendwie mit dem Bus nach Pittsburgh zu fahren oder nach Baltimore. Könnte sein, also würde es für mich auf jeden Fall erklären. Wo haben sie gute Bewertungen bekommen? Ich glaube, an der Stelle, das können wir auch mal sagen. Für die Food und Dining Area, das habe ich euch ja letztes Jahr erzählt, die ist wirklich toll.
Wichtiges auch Thema. Schon
ja, das ist ganz, ganz wichtig, damit die dicken Jungs auch weiterhin schön dick bleiben und gesund. Dann haben sie ein A-, haben sie Nick Sirianni gegeben. Das ist auch eine sehr gute Note. Von daher, glaube ich, können wir das Thema auch zumachen. Wir sehen und wir können festhalten, die NFLPA-Umfrage entscheidet zum Glück nicht über den sportlichen Erfolg einer Franchise, aber gibt sicherlich auch der Owner-Gruppe und dem GM vielleicht den einen oder anderen Hinweis, was man vielleicht dann doch zukünftig ein bisschen besser machen wird können.
Also wenn es euch außerhalb des Super Bowl-Sieges gut gehen soll in der NFL, dann geht bitte zu den Miami Dolphins. Ich habe gerade geguckt, die haben nicht ein B. Die haben nur A+, 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 A+.
Ja, aber was sagt ihr das denn, ne? Was sagt man den Miami Dolphins nach? Keine Mentalität, wenn es irgendwie ein bisschen kälter wird, versagen sie. Das ist ja ein wunderschönes Beispiel. Wenn du eine Feel-Good-Atmosphäre und Oase da irgendwie hast, ja, dann hast du eben offensichtlich nicht die Dogs auf dem Feld dann.
Noch ein Ranking. PFF hat die Top 100 Spieler der letzten Saison gerankt. Mit einer schönen Zahl. Die Eagles haben nämlich die meisten Spieler in den Top 100, Tim.
Ja, mit 11. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage. Wenn man bei 100 Spielern 11 tatsächlich der besten gecredited Spieler stellt, dann sieht man auch, dass die Eagles wirklich hier als Team einfach eine unglaubliche Saison gespielt haben. Vielleicht bevor wir auf das Ranking kommen, noch mal ganz kurz für euch. Die Detroit Lions sind da an Nummer 2 mit 9. Baltimore Ravens haben 7 Spieler unter den Top 100. Die Buffalo Bills 5. Die Houston Texans ebenfalls 5. Die 49ers 5. Und die haben ja keine gute Saison gespielt. Die LA Chargers 5. Und die Kansas City Chiefs tatsächlich auch nur 5. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer war das? Und Flo und ich haben erst kurz vor dem Podcast über dieses Ranking gesprochen. Das heißt, Flo hatte nicht die Gelegenheit, sich alle Spieler anzuschauen. Was ich jetzt nutze, um ihm ein paar gemeine Fragen zu stellen, nämlich, lieber Flo, was glaubst du denn, und wir haben nicht geschummelt, was glaubst du denn, was die drei bestgegradetsten Spieler der Eagles waren in der letzten Saison?
Entschuldigung, ich war gerade in der Kantine von den Miami Dolphins. Ich habe mich da nochmal umgeguckt. Die Top 3 Spieler?
Die Top 3 Spieler der Eagles unter den Top 100.
Also Top 1, ja, der höchste ja. Zuerst.
Sehr gerne. Und ihr da draußen, ihr dürft mir gerne mitraten, währenddem Flo hier gerade grübelt, wer das denn sein kann.
Okay, aber Tim, wie ist denn das gerankt? Ist das nach Statistik gerankt? Ist das, also kennt man
genau.
Die...
Ja, genau. Also es ist quasi PFF. Ihr da draußen kennt das. Könnt ihr mal auf die Seite gehen. Die graden die verschiedenen Spieler. Das heißt, du kannst sehen, wie sind die overall gegradet, Offense, Defense und so weiter. Das heißt, das ist also eine in ihren Maßstäben objektive Bewertung. Also jetzt nicht irgendein Experte, der gesagt hat, hier, das ist der Erste, das ist der Zweite, sondern bezieht sich auf die Noten. Und natürlich, das ist ja auch das Thema, viele sagen ja, du kannst nicht nur nach den Noten gehen, du musst auch nach dem Tape gehen. Lässt das natürlich auch Raum für die ein oder andere gute Diskussion. Da können wir sicherlich auch gleich drüber sprechen. Aber was und denkst du, wer waren laut PFF die drei besten Spieler im Grading?
Ich muss noch eine Frage stellen. Ist ja eine schöne Challenge. Ist das nur Regular Season oder including Playoffs? Das kommt, berechtigte Frage.
Ja, ist eine berechtigte Frage auf jeden Fall. Ich würde da draußen, das könnt ihr gerne auch mal nachgoogeln, machen wir auch nach dem Podcast. Nachdem da natürlich auch die ganzen Spieler drin sind, der Teams, die nicht in die Playoffs gekommen sind, gehe ich davon aus, dass das Regular Season ist.
Das macht's tougher. Ich sag's trotzdem. Ich glaube, der höchste in diesem Ranking ist Zach Bourne. Ich glaube, an 2 ist Saquon Barkley, wenn er nicht der höchste ist in diesen Top 100, und an 3 Jalen Hurts.
Ja, Flo, seht ihr einfach draußen, ist ein Mann vom Fach. Er hat es nicht ganz recht, aber er hat es natürlich sehr schön hergeleitet. Saquon Barkley ist tatsächlich die Nummer 2, aber er ist eben nicht verdrängt worden von Zach Bourne, der aber an der Nummer 3 ist, sondern, und da habe ich mich natürlich besonders drüber gefreut, ich habe nämlich auch sein Jersey, der bestbewertete Spieler und Nummer 3 overall in der NFL ist Jordan Mailata.
Oh wow, den hatte ich gar nicht so hoch. Okay.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Und vielleicht auch noch zur Einsortierung. Der zweitbeste Eagles-Spieler mit Saquon Barkley ist auf der 10. Und Zach Bourne als der drittbeste Eagles-Spieler ist auf der Nummer 11. Willst du mal so ein bisschen ins Blaue schießen, wer die anderen 8 Spieler waren? Oder soll ich sie einfach aufzählen?
Zähl mal auf. Also Jalen Carter ist damit drin.
Absolut richtig, das ist die Nummer 77.
Ist Cam Jurgens mit drin? Lane Johnson ist mit drin.
Lane Johnson ist mit drin, der ist die Nummer 18.
Cam Jurgens nicht?
Nee, der ist nicht dabei. Dein eben schon genannter Jalen Hurts ist natürlich dabei, aber, und das ist sicherlich auch etwas, über das man wird diskutieren können, aber sicherlich sollte es denn so sein, dass sich das auf die Regular Season bezieht, finde ich, wäre es okay, ist die 91. Er hat es gerade so reingepackt.
Dann kann es eigentlich nur die Regular Season sein.
Ja, sehe ich genauso. Ja, und wen haben wir dann sonst noch drauf, wen wir noch nicht genannt haben? Natürlich AJ Brown. An Nummer 30 ist der 5. beste Eagle und dann tatsächlich der 6. beste ist ein gewisser Cooper DeJean auf der Nummer 45.
Habe ich mich gar nicht getraut, weil mir nicht so klar war, wie gehst du mit Rookies um. Aber ja. Mitchell ist da nicht mit drin, ne?
Doch, der hat's auch gepackt, das ist die Nummer 78.
Guck.
Das ist wirklich beeindruckend. Und dann als allerletzten haben wir noch auf der Nummer 90, also einen Platz vor Jalen Hurts, Milton Williams. Also von daher wirklich ein bunter Mix aus Offense und Defense. Und vielleicht für euch da draußen auch ganz interessant, vielleicht nochmal die generellen Top 10. Der bestbewertete Spieler der letzten Saison, und ich glaube, das ist in Ordnung, Flo, ich weiß nicht, wie du es siehst, ist Lamar Jackson.
Ist okay.
Ja. Nummer 2, über den haben wir eben auch schon gesprochen, ein gewisser Myles Garrett. Also man sieht auch hier, der zweitbest gegradete Spieler der letzten Saison. Jordan Mailata auf der 3, auf der 4, und ich glaube, auch das ist in Ordnung, Joe Burrow. Über die 5 lässt sich aus meiner Sicht schon trefflich streiten. Und zwar, habe ich eben erwähnt, Saquon Barkley ist auf der 10. Auf der 5 ist Derrick Henry. Also das, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Deswegen, man müsste sich nochmal genau die Parameter anschauen, wonach da gegradet wird, was die Indikatoren sind, um so ein Ranking herzuleiten. Weil für uns ist natürlich auch noch sehr subjektiv in Teilen, wie gefällt uns ein Spieler als Spielertyp. Und wenn die auf nackte Zahlen bestimmte Statistiken runterbrechen, dann wird es bestimmt Punkte geben, die das verargumentieren. Aber so an der Oberfläche sehe ich es wie du, da bin ich sehr erstaunt.
Ja, Nummer 6, Josh Allen, ich glaube, das ist unstrittig. Die 7, wahrscheinlich der beste Center der Liga, Creed Humphrey von den Chiefs.
Guck mal, und auch, dass du Burrow über Josh Allen hast, ist ja auch erstaunlich.
Ja, aber der hat schon eine krasse Saison gespielt, fand ich.
Hat er auch, ohne Zweifel.
Ja. Die 8 ist ein weiterer Chief, nämlich Chris Jones. Ich glaube, auch das ist in Ordnung. Mhm. Und auf der 9 haben wir TJ Watt. Ich glaube, darüber braucht man auch nicht diskutieren. Also von daher ganz spannend. Wir dachten, wir bringen es mal mit rein und auch da nochmal mit einem guten Gefühl euch, wenn ihr den Podcast hört, auf die Couch oder später ins Bett legen zu können. Die Eagles mit Abstand die meisten Spieler in den Top 100. Und ich glaube, da kann man sehr happy drüber sein.
Und nächstes Jahr hast du dann mindestens einen mehr in den Top 10 sogar, weil Myles Garrett dann ja ein grünes Trikot trägt. Nehmen wir gerne.
Wer weiß, wer weiß.
Hier noch was für die kommende Saison. Der Schedule der Eagles ist auf Heim- und Auswärtsspiele verteilt worden. Erzähl mal, Tim.
Genau, die Gegner kannten wir schon. Das haben wir in einer der vergangenen Folgen schon erwähnt. Jetzt ist auch fest, wer zu Hause bei den Eagles spielt, im Link und wo die Eagles reisen müssen. Zu Hause haben sie natürlich, wie auch auswärts, die Division-Rivalen mit den Cowboys, den Giants und den Commanders. Und dann noch zu Hause ins Link kommen die Chicago Bears, die Detroit Lions, die Denver Broncos, die LA Rams und die Las Vegas Raiders. Auswärts dürfen die Eagles reisen, eben neben den Divisionsrivalen zu den Bucks. Da habe ich so die Nase voll, also das brauche ich irgendwie nicht mehr. Gefühlt sind die Eagles ja jetzt vor der Saison immer in den Playoffs dort gescheitert. Also, naja, müssen sie halt nochmal zu den Bucks, vielleicht wenigstens im Winter, wenn es dort schön warm ist. Zu den Packers, da hoffe ich nicht auf den Winter, weil das ist dann doch schön kalt. Dann zu den Chiefs, auch sehr unangenehm, zu den Chargers, schönes Heimspiel für die Eagles, Vikings werden sie spielen dürfen und bei den Bills. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, die Eagles mit einem schwersten Schedule, ja das ist nun mal so, wenn du erfolgreich spielst, dann teilt dir halt die NFL die schweren Gegner zu. Das wird sehr, sehr tough, aber die Eagles haben ein gutes Team, aber ein Walk in the Park, wie man so schön sagt, wird das nicht werden.
Bei den Chiefs und zu Hause gegen die Lions finde ich mega.
Ja, das wird
bei
cool.
Bei den Bills auch geil. Also da ist ja echt Schönes dabei.
Ja, ich glaube es auch. Also ich glaube, das lustigste Spiel wird sicherlich bei den Chargers, weil wir wissen es alle, die Chargers haben ja leider aus deren Sicht sehr wenige Fans und mit dem SoFi-Stadium und auch LA natürlich eine sehr, sehr attraktive Reiselocation. Und da können wir alle drauf von ausgehen, das wird ein absolutes Heimspiel werden für die Eagles. Ich glaube, da freuen sich jetzt schon sehr, sehr viele drauf. Und vielleicht auch das im Winter, damit mal der ein oder andere aus dem kalten Pennsylvania dann ein bisschen in die Sonne von Kalifornien kommt. Vitamin D schadet ja nicht.
Komm, wir fliegen nach Tampa zum Bucks-Spiel.
Oh, also komm, wie gesagt, ich meine, schöne Location. Ich war ja schon mal in Tampa, nicht im Stadion, aber in Tampa selber. Da hatten wir mal ein Trainingslager. Aber also die Stadt ist schön. Aber ja, da bin ich vielleicht ein bisschen zu negativ jetzt behaftet aus den Vorjahren. Ich kann es nicht mehr sehen.
Trauma. Was für ein elitärer Satz. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen.
Ja. Das ist überhaupt nicht elitär. Das hat mich traumatisiert, diese Niederlagen dort.
Ja, verstehe ich auch. Okay, noch zwei schnelle Themen zum Schluss, Tim. Fast wäre auch Schluss gewesen mit dem Tush-Push. Vielleicht ist es sogar bald Schluss und vorbei mit dem Tush-Push. Die Green Bay Packers wollen den Spielzug durch die Liga verbieten lassen. Ob es ihnen gelingt, bleibt abzuwarten. Wie finden wir das?
Ja, jetzt muss ich mal meine sonst vorherrschende Zurückhaltung ablegen. Ist ein absoluter Loser-Move.
Jetzt wird er sauer. Packers. Weißt du, erst die Bucks auswärts und jetzt der Tush-Push.
Ja, genau. Das irgendwann ist auch gut, ja. Also das ist für mich ein absoluter Loser-Move. Die Packers, wie wir ja wissen, sind ja an den Eagles gescheitert. Die Packers haben selber auch den Tush-Push ja diverse Male versucht und sind da nicht besonders erfolgreich gewesen. Habt ihr sicherlich auch das ein oder andere lustige Video gesehen, wo Jordan Love da irgendwie rumstolpert hinter seiner O-Line. Also Da muss ich sagen, ist meine sonst immer vorhandene Zurückhaltung nicht mehr da. Ist für mich absolut lächerlich. Und da gab es natürlich auch sehr, sehr viel kontrovers, nenne ich sie mal, Diskussionen drüber. Und was ich ganz schön fand, auch der ein oder andere Headcoach hat sich ja geäußert, hat auch gesagt, dass das nicht verboten werden sollte. Und ganz interessant, die NFL hat mit internen Daten mal belegt, dass tatsächlich in 2024 dieser so scheinbar gefährliche Tuschpush für aufgerundet 0 Verletzungen verantwortlich war. So, also von daher, ich glaube, absoluter Loser-Move der Packers, den die da gemacht haben, hätten sie sich schenken können und sollten lieber mal versuchen, irgendwie Jordan Love das genaue Werfen beizubringen. Dann reicht's vielleicht auch für die Eagles.
39 von 48 Mal haben die Eagles mit dem Tuschpush einen neuen ersten Versuch oder einen Touchdown erzielt in der vergangenen Saison. Ich bin im Zuge der Diskussion um diesen Spielzug voll bei Jason Kelce, der gesagt hat, hey, vielleicht sind die Eagles bei diesem Play einfach mal so richtig, richtig, richtig gut. Wäre es demnach nicht total unfair, ein Team für einen Spielzug zu bestrafen, indem sie einfach besser als alle anderen sind? Und ich finde, damit ist alles gesagt.
Ja, kann ich dir nur recht geben. Genau, das war ja letztes Jahr auch die Argumentation. Das Thema lag ja letztes Jahr auch schon auf dem Owners Agenda-Stapel. Und dann haben sie sich ja dagegen entschieden, es zu verbieten. Also für mich wäre es ein Armutszeugnis, wenn sie letztes Jahr sagen, es ist okay, spielt das Ding weiter und jetzt sagen, ja, nee, jetzt plötzlich ist dann doch nicht mehr in Ordnung. Also wenn dann, hättest du das Ding gleich verbieten müssen, dann hätte man immer noch diskutieren können, aber dann muss man es halt hinnehmen. Aber dann in einem Jahr zu sagen, passt schon, ist Football, und im zweiten Jahr dann zu sagen, nee, ist nicht. Ich finde, das wäre absolut inkonsequent und sollte man nicht tun.
Hoffentlich also kein Tschüss für den Tuschpush, dafür aber Tschüss für die Chain Gang, Tim. Ich bin ein bisschen traurig.
Ja, der Nostalgiker in mir ist das auch, kann ich gut verstehen. Sie sind ja nicht ganz weg. Also die NFL hat sich dazu entschieden, ab der kommenden Saison ein elektronisches System einzuführen, mit dem sie die First Downs messen können. Das System, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, wurde schon 2024 in der Preseason getestet und für sehr genau befunden. Ne? Also das heißt, das Ding wurde ausprobiert, man hat gesagt, okay, wir können jetzt offensichtlich in der Lage sein, zu messen, hat es gereicht für ein First Down oder hat es eben nicht gereicht. Das heißt, da muss nicht mehr die sogenannte Chain Gang, das waren ja diese zwei Schiedsrichter, die immer mit den zwei, wie nennt man die Dinger, Pfeilern, Pylonen auf das Feld gelaufen sind. Dazwischen war eine Kette und hat man gemessen, hat es eben gereicht für das First Down oder nicht. Ganz interessant ist es, also erstmal Punkt 1, sie sind nicht komplett weg, sondern sie sind sozusagen noch für Notfälle, wenn das Ding mal ausfällt, sind sie weiterhin als Backup-Lösung noch da. Also wir werden sie zumindest weiterhin sehen können, am Rand zumindest. Aber ganz interessant finde ich, der, sage ich mal, menschliche Fehler ist immer noch nicht komplett ausgeschlossen. Warum nicht? Ihr erinnert euch alle an dieses kontroverse Play von den Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs, wo ja die Referees den Ball eben halt nicht korrekt oder scheinbar nicht korrekt gespottet haben und es dann eben nicht gereicht hat für ein First Down der Bills und dass er durchaus mit Spiel entscheidend war. Das kann immer noch sein, weil nämlich die Referees immer noch auf dem Feld verantwortlich sind für das Spotting des Balles. Das heißt, was sozusagen ersetzt wurde, ist sozusagen diese Abstandsmessung. Hat es gereicht von der Line of Scrimmage für das First Down? Aber es misst immer nur noch an dem Punkt, wo der Schiedsrichter den Ball spottet. Also von daher ist es noch nicht komplett ausgeschlossen, die menschlichen Fehler.
Und dieser Satz hilft mir bei der Bewältigung meiner großen Trauer, die Chain Gang betreffend. Weil ich finde es gut, dass es so eine Hybridlösung gibt. Ich war nie Fan. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Tennis oder so, von diesem, wie hieß das Ding, magisches Auge?
Was ja, dann Hawkeye, irgendwann. Oder?
Bitte?
Hawkeye, oder?
Ja, ja. Das Ding, was dann irgendwann uns allen gezeigt hat, okay, es ist eigentlich egal, was die Linienrichterinnen, Linienrichter da draußen, der Ref, heißt das Ref beim Tennis? Weiß ich nicht, Ump, keine Ahnung, was die sagen. Da ist es nur noch die Technologie. Ähnliches beim Fußball. Also der Umstand, dass der Ball nach wie vor gespottet wird von den Refs in der NFL, das finde ich richtig, richtig gut. Sonst wäre ich traurig. Ich mag eben auch dieses aufs Feld laufen und messen und dann höre ich gern den Jubel oder die Pfiffe von den Rängen und so. Also die Reaktion darauf, die direkte, die hast du jetzt auch, aber du hast sie eben durch eine Technologie forciert, was dem Spiel sicher hilft und auch wenn man auf genaue Messungen guckt und Genauigkeit guckt, dann ist das sicherlich die richtige Lösung. Gut, dass sie immer noch da sind. Ich möchte, dass da so alte Opis einfach sitzen und warten, bis sie aufs Feld rennen dürfen, finde ich irgendwie auch gut. Also so tief im Innern hoffe ich, dass die Technologie auch mal ausfällt.
Ja, und ich hoffe, dass sie gut getestet ist, weil ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es halt zu lange dauert, bis diese Messung halt irgendwie durchgeführt wurde und dann ist der Spielfluss hinüber. Also wir verlassen uns mal darauf, dass die NFL das ordentlich geprüft hat, letztes Jahr auch in der Preseason. Sie hat jetzt ja auch in der Preseason die Chance, das noch weiter zu verfeinern. Ja, dann gucken wir mal. Also ich bin auch bei dir. Alles elektronisch, das muss jetzt für mich auch nicht sein. Klar, wir wollen natürlich faire Entscheidungen und man kann vielleicht auch mal drüber reden, ob man auch andere Dinge vielleicht zukünftig challengen kann, weil solche Dinge wie das, was ich eben gerade erwähnt hatte, bei Bills gegen Chiefs, sowas ist eben nicht challengebar durch die Coaches. Und das wäre vielleicht dann etwas noch, wo man sagen könnte, hey, wenn man es fair nur machen will, lass doch von mir aus auch irgendwie First Downs challengen. Aber gut, lassen wir uns überraschen.
Was ist denn jetzt dein Hassteam, Tim? Die Bucks oder die Packers?
Ich habe kein Hassteam, Flo.
Mich beschäftigt das richtig, merkst du, ne?
Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich kein Hassteam. Ich schaue mir gerne Football an. Wenn die Eagles nicht spielen, gucke ich mir auch gerne andere Spiele an.
Ich auch.
Ich bin jemand, der, also ich habe es ja eben schon gesagt, wenn ich wenn ich sonntags um 19 Uhr nicht NFL gucken kann, also ich bin überhaupt kein Tatort-Gucker, also diejenigen da draußen, die jetzt schreiben wollten und schon geschrieben haben, nach meiner Bitte zum Anfang, gebt mir Tipps für Sonntagabend. Nein, Tatort wird es nicht, das macht überhaupt nichts mit mir, das gibt mir nichts. Ich gucke mir um 19 Uhr und sei es die Red Zone, gucke ich mir dann sehr gerne an. Ich muss tatsächlich sagen, so ein richtiges Hassteam habe ich nicht. Hast du eins?
Ich habe Teams, die ich langweilig finde.
Zum Beispiel? Komm, sag's uns, Flo.
Die Chargers finde ich langweilig. So, die fühle ich nicht so. Ne? Es gibt so ein paar Teams, die ich einfach nicht fühle. Das kann sich aber auch immer mit bestimmten Personalien und so nach dem Draft und so oder nach dem Training Camp, wenn man dann weiß, wie die aufgestellt sind in der Preseason, wenn man da mal guckt und so, dann kann sich das auch manchmal ändern. Ne? So, mich hat zum Beispiel die Entwicklung der Commanders, und wir haben heute viel über sie geredet, und dann auch noch als Teil der NFC East, super positiv beeindruckt. Ich mag Jaden Daniels, ich habe das hier auch gesagt, so, ich mag das Team. Hat mir total Spaß gemacht, den beim Spielen zuzugucken, deren Entwicklung zu beobachten. Tolles Team, tolle Franchise. Also ich habe so ein paar Teams, die ich langweilig finde, und die Chargers sind eins davon.
Ja, und du hast gerade ein schönes Beispiel gegeben, also tolle Franchise. Ich glaube, hättest du das irgendwie vor 12 Monaten gesagt, hätte ich jeder ausgelacht. Da war das eine absolute Katastrophen-Franchise. Die haben halt den Turnaround geschafft und bin ich bei dir. Also man kann so ein Team auch wieder auf links drehen und das ist auf jeden Fall in Washington gelungen. Ich kann mich noch nicht so anfreunden mit dem Namen Commanders, um ehrlich zu sein. Deswegen für mich bleiben sie immer noch ein Team, was mir nicht so wirklich viel gibt. Aber ja, angucken konnte man sich das definitiv in der letzten Saison.
Gut, dann wissen wir jetzt auch, Tim hat kein Hassteam. Dann kann ich auch jetzt wirklich gut schlafen. Hast uns ja auch heute viele, viele Punkte beschert, die dazu führen, dass wir gut schlafen können. Danke dafür. So, dann jetzt auch Tschüss von uns. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Danke fürs Reinhören, fürs Mit- und fürs Durchhören vor allem. Lasst uns gerne wie immer euer Feedback und eure Bewertung da und folgt uns auf jeden Fall bei Instagram. Tim, du hast heute wieder eine 1. von mir, also meine Bewertung für dich. 5 Sterne, 12 von 10, so kenne ich dich. Gut gemacht. Danke, schön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und go Birds!
Go Birds!